Inzwischen sind reihenweise milliardenschwere Unternehmen in die Forschung an der Zellverjüngung eingestiegen. Ein Wettrennen entbrennt um die erste breit wirksame Longevity-Medizin. Ein potenziell enormes Geschäft. Zum Vergleich, der Markt für Krebsmedikamente umfasst rund 200 Milliarden Dollar pro Jahr. Ein Medikament, das zahlreiche Altersbeschwerden und Krankheiten auf einmal lindert, es wäre eine Goldgrube. Aber dahinter stehen noch größere Probleme, als es vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Denn einerseits sind wir damit wieder am Anfang, bei der Ausgangsdebatte, die Sinclair aufgeworfen hat. Krebs ist eine Krankheit, die behandelt werden muss. Für Anti-Aging-Medizin dagegen lässt sich bislang kein Rezept ausstellen. Und keine Krankenkasse übernimmt die Kosten. Mehr noch aber. Nun, da es konkret wird mit der Lebensverlängerung, wird es auch moralisch und metaphysisch. Spätestens, wenn es nicht nur um vitale 90, sondern um zusätzliche Jahrzehnte geht, um 110, 120 Jahre Leben. Wollen wir das überhaupt? Ich stelle diese Frage oft in Gesprächen und bei Vorträgen. Die meisten Menschen antworten spontan erst einmal nein. Denn sie verbinden längeres Leben auch mit Beschwerden, mit Sorgen. Die Longevity-Forscher wissen das. Es sei klar, so heißt es im Gründungsstatement der Academy for Health and Lifespan Research, dass die Öffentlichkeit vorbereitet werden müsse auf den gesellschaftlichen Wandel, den ein längeres Leben für große Bevölkerungsteile mit sich bringe. Denn unser Blick auf Eingriffe in Leben und Unsterblichkeit wird geprägt von Jahrtausenden Kulturgeschichte, von Philosophie, Religion, Mystik, Hollywood. Dieser Wandel wird nicht konfliktfrei bleiben. Die Gemäldegalerie Berlin, gleich um die Ecke von Potsdamer Platz und Tiergarten, versammelt einige der bedeutendsten Werke der europäischen Geschichte, unter anderem von Rembrandt, Canaletto und allerlei anderen großen Namen aus 5 Jahrhunderten Kunst. Saal 3 ist Lukas Cranach dem Älteren gewidmet, einst Hofmaler des Kurfürsten Friedrich des Weisen von Sachsen. 1546 malte Cranach eine Gruppe badender Frauen. Sie tummeln sich in einem großen quadratischen Becken. Von oben plätschert Wasser aus einem Brunnen herab. Auf der linken Seite, der über 1,80 Meter breiten Leinwand, werden die Frauen herangekarrt, alt und ergraut und zu gebrechlich, um selbst zu laufen. Dann aber steigen sie in das Becken und kommen auf der rechten Seite des Bildes jung und frisch wieder aus dem Wasser. Bereit offenbar für allerlei mittelalterliches Amüsement. Zelte, Festmahl und ritterliche Männer stehen schon bereit. Cranach nannte das Bild »Der Jungbrunnen«. Fast zeitgleich, 1548, verfasste der damals ebenso berühmte Meistersinger Hans Sachs sein beliebtes Stück »Der Jungbrunnen«. Im späten Mittelalter waren Verjüngungsmythen in Europa en vogue. Mit Renaissance und neuem Denken änderte sich auch das Menschenbild. Nicht mehr Gott allein bestimmte das Schicksal. Der Mensch durfte sich selbst verbessern, auch im Irdischen nach dem Paradies suchen. Ein bisschen zumindest.